Geheimnis.
Staffel 1, Episode 3. Diesmal geht es in der Orientierung um das Thema Neurodiversität. Evil Mantis. Evil Mantis. Evil Mantis. Ein Podcast von und mit Matthias Küfner.
Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Evo Mentis. Heute geht's mal möglichst kompakt um das Thema Neurodivergenz bzw. Neurodiversität. Das sind schon mal zwei Begriffe. Man darf sie nicht ganz durcheinander werfen. Ich versuch's mal von vorne zu erklären. Typischerweise, ich hatte es im Thema zum Thema Diagnostik angesprochen, kommt man oft von einer Defizitbetrachtung her. Das heißt, man geht von einer normalen, von einem Normalzustand des Menschen aus und schaut dann nach Abweichungen und alle Abweichungen, die zu groß sind, die werden als Störung oder Problem oder dergleichen bezeichnet, die potenziell ja demjenigen Leid verursachen könnten oder die dazu führen, dass derjenige in der Gesellschaft oder im Beruf oder in der Familie nicht richtig funktioniert. Es gibt eine Reihe von Diagnosen, die entsprechend auch aus diesem Kontext heraus gebildet worden sind. Dazu gehören, das ist im Thema Neurodivergenz halt relativ relevant, unter anderem ADHS und Autismus. Aber auch Sachen wie Dyslexie, Tourette, es werden unterschiedliche Diagnosen dazu gezählt. Ich versuche jetzt mal nicht alle aufzuzählen, das ist eine längere Liste. Es ist auch ein bisschen Definitionssache, was man da wie mit hineinrechnet und was nicht. Das Entscheidende ist eigentlich, und das kommt jetzt mehr aus dem Autismus-Spektrum, dass man diese Defizitbetrachtung auch ein bisschen modifizieren kann. Und zwar sagt die Neurodiversität oder das Konzept der Neurodiversität aus, dass es schlichtweg unterschiedliche Gehirne gibt. Es geht so weit, dass man sagen kann, es gibt keine zwei Menschen mit gleichen Gehirnen auf der Welt. Das heißt, die grundlegenden Strukturen von Gehirnen unterscheiden sich. Und da gibt es jetzt nicht verschiedene Typen, sondern wenn wir uns betrachten, wie viele Menschen es auf der Welt gibt und entsprechend wie viele verschiedene Gehirne es dann geben muss und wie viele Abstufungen es geben muss, ist das Ganze ein großes Spektrum. Deswegen wird auch auf dieser Spektrumsbegriff bemüht und auch so Regenbogenfarben im Sinne des Farbspektrums werden hierfür gerne verwendet. Das Neurodiversitätssymbol ist eine liegende Acht, also das Unendlichkeitssymbol in bunten Regenbogenfarben. Das soll das entsprechend auch ausdrücken. Neurodiversität ist insofern ein fließender Übergang zwischen verschiedenen Varianten, aber keineswegs nur ein eindimensionaler, sondern man muss sich das als vieldimensionales Konstrukt vorstellen. Wie viele Dimensionen es jetzt genau sind und welche Parameter das jeweils so sind, das ist tatsächlich gar nicht so leicht und trivial zu sagen. Ich werde in einigen Episoden sicherlich auf ein paar Ansätze dazu eingehen, wie man da ja versuchen kann, gewisse Parameter zu finden. Das ist kein abgeschlossenes Thema auf jeden Fall. Entscheidend ist, dass es eben eine große Vielfalt an Gehirnen gibt und wir aber oft dem Missverständnis aufliegen, dass es sowas wie eine Normalität gibt. Einfach deshalb, weil es relativ viele Menschen gibt, also eine sozusagen dominierende Mehrheit, die sich so in einem Mittelbereich bewegt. Da ist einfach eine Häufung vorhanden. Und man kann sich das so vorstellen wie bei den Statistik-, Stochastik-Aufgaben, die man vielleicht mal in der Schule hatte, mit der gaußschen Normalverteilung, wo man dann so einen schönen Hügel in der Mitte hat und dann so rechts und links das Ganze so flach ausläuft. Das heißt, in diesem Mittelbereich habe ich so eine gewisse Häufung. Das ist eine Vorstellung davon. Man könnte auch sagen, es gibt da verschiedene so Häufungspunkte an verschiedenen Stellen, aber es gibt halt einen dominierenden Häufungspunkt, wo mehr Menschen zusammenkommen. Und das ist das, was wir als normal oder Normalität ja lange Zeit definiert haben. Das ist Man könnte es auch so betrachten, dass man sagt, man bildet einfach einen Durchschnitt aus allen Menschen. Also jetzt mal an der Körpergröße gerechnet quasi, man betrachtet sich alle Menschen in einem Land oder auf der ganzen Welt, bildet daraus dann den Durchschnitt und sagt so, das ist der Normalmensch, der hat diese jene Größe. Und dieser Normalmensch, dazu kann es quasi eine Abweichung geben. Und wenn es besonders kleine sind oder besonders große, dann ist es vielleicht eine Störung. Könnte man definieren. Und entsprechend baue ich halt alle Sachen, alle Stühle, alle Türen, alle Schalter, alle Griffe, alle Schränke so gleich groß, dass das genau passen muss. Was passiert? Die Leute, die im Prinzip aus dieser Norm herausfallen, kriegen ein Problem. Daraus dann zu folgern, die haben eine Störung, ist natürlich eine Möglichkeit. Man könnte aber auch einfach betrachten, naja, es gibt sehr viele verschiedene Menschen. Und was jetzt so die Körpergrößenergonomie angeht, hat man ja zumindest versucht, einen gewissen Bereich zu definieren, für den viele Alltagsgegenstände und Situationen tauglich sein müssen. Es fallen allerdings immer noch Menschen draus heraus. Das ist dann ein Kompromiss dahingehend, dass man sagt, irgendwie, man kann es nicht für alle Größen gleichermaßen gut machen. Das Entscheidende eigentlich dabei ist immer, dass man versuchen muss, es für alle oder möglichst alle, also im sehr umfassenden Bereich mit möglichst wenig Ausnahmen, ausreichend gut zu machen. Das heißt, es darf für manche schon besser sein oder vielleicht auch perfekter, aber es muss gar nicht komplett perfekt sein für irgendjemand. Also es darf auch für diejenigen, die am meisten vertreten sind quasi, vielleicht nur eine Note 2 sein, ja. Muss jetzt nicht die Note 1 für perfekt sein, eine Lösung. Aber es darf vor allem für diejenigen, die halt da besonders aus der Norm rausfallen, dann keine Note 6 werden, sondern sollte halt eine Note 4 sein. Wenn ich so eine Lösung, einen Stuhl, einen Schrank, eine Tür oder sonst was betrachte. Das ist eigentlich das Ziel bei allen Geschichten bezüglich Minderheiten. Und Minderheit meint halt da wirklich Leute, die von dieser Norm halt abweichen, die wir an ganz vielen Stellen haben. Norm ist gleichzeitig auch etwas, was nicht, es ist nicht so, dass quasi es ganz viele Menschen gibt, die exakt auf dieser Norm liegen, sondern ich muss immer einen gewissen Bereich definieren. Also das heißt, direkt exakt auf dieser Norm gibt es eigentlich so gut wie niemand, aber es gibt halt Leute, die in einem engen oder weiteren Bereich dazu halt liegen. Und je nachdem, wie weit ich diesen Bereich fasse oder wie eng ich ihn fasse quasi, gehören halt mehr oder weniger zu dieser Norm. Und das Konzept dabei ist einfach, dass ich sage, wie viele können denn quasi, also wie leicht können sich denn Menschen, die da so weit oder so weit von sind, noch anpassen? Also fällt das quasi schon auf, dass die eine Abweichung von dieser Norm haben? Oder ist das in einem Bereich, wo es eigentlich nicht auffällt? Und da muss man auch wieder unterscheiden, fällt es den Leuten selber nicht auf oder fällt es der Gesellschaft nicht auf? Und natürlich hat jemand, der ein bisschen weiter weg ist von dieser Norm, größere Anpassungsschwierigkeiten als jemand, der enger dabei ist. Ich rede immer von Körpergröße, aber das ist hier nur ein symbolisches Hilfskonstrukt. Trotzdem kann man sich's da ganz gut vorstellen. Also das heißt, jemand, der halt relativ klein ist, der kommt halt an weiter oben liegende Schränke nicht ran. Der schafft das aber vielleicht, er muss sich aber halt ständig mehr anstrengen an der Stelle. Jemand, der besonders groß ist, muss sich halt vielleicht immer wieder bücken, damit er sich nicht den Kopf anhaut. Oder er haut sich regelmäßig den Kopf an, was auch blöd ist und nervt und halt auch, an einem zehren kann. Und so ähnlich ist es jetzt auch letztlich mit geistigen Qualitäten, Sachen, Kognitionen, Emotionen und dergleichen. Wir sind da unterschiedlich gestrickt. Die Gehirne sind das Komplexeste, was wir als Konstrukt so kennen. Also als die komplexeste Struktur quasi, die uns bekannt ist. Und die unterscheiden sich in sehr, sehr vielen Bereichen, was dann dazu führt, dass manche Leute sich halt mit manchen Situationen in der Gesellschaft, im Alltag und so weiter leichter tun oder schwerer tun. Und da kommt es jetzt halt drauf an, für wen sind diese ganzen Situationen ausgelegt? Also auf wen sind sie hin optimiert? Und das ist halt im Allgemeinen die Mehrheit. Also dort, wo sich halt bei dieser Kurve halt am meisten verteilen. Und da gibt es halt einen gewissen Bereich quasi, auf den das halt hin optimiert worden ist. Sodass sehr viele Leute relativ wenig Probleme damit haben. Das ist einerseits eine sinnvolle Optimierung. Andererseits ist natürlich die Frage, was passiert mit dem Rest? Wird von dem jetzt auch erwartet, dass der genauso gut funktioniert mit Strukturen, für die er schlichtweg nicht geschaffen ist, ist das natürlich problematisch. geht man hingegen davon aus, dass man sagt, nee, wir wissen, dass du damit nicht so richtig zurechtkommst, wir können es für dich nicht anpassen, aber wir akzeptieren quasi, dass du hier ein Problem hast, wäre es schon ein besserer Kompromiss? Noch optimaler wäre es zu sagen, nein, wir passen diese Strukturen auch für dich an, oder am besten wäre es zu sagen, naja, es kann ja verschiedene Umgebungen geben. Wieso müssen wir denn alle in einem einheitlich normierten System funktionieren? Wieso kann es nicht gewisse Bereiche geben für unterschiedliche Leute? Und da steckt ein ganz interessantes Problem dahinter, was wir eigentlich erst in unserer, ich sag mal, neuzeitlichen Welt uns selber ein bisschen konstruiert haben, indem wir als Antwort auf rassistische Tendenzen und Abwertung anderer Personen irgendwann für uns definiert haben, dass alle Menschen gleich sind. Und das Missverständnis dabei war dann zu sagen, naja, wenn sie alle gleich sind, dann kann man es ja für alle gleich machen und für alle gleich normieren, aber so ist es ja nicht gedacht. Und das Entscheidende dabei ist, also alle Menschen sind gleich wertvoll und sollten gleichermaßen an Sachen partizipieren können. Sie haben aber unterschiedliche Bedürfnisse, sie haben unterschiedliche Fähigkeiten und sie haben unterschiedliche Gehirne. Das ist das, was Neurodiversität ausdrückt. Es gibt da ein schönes Comic-Beispiel dazu, wo es so einen Test gibt, der für alle gleich ist. Und dann sieht man halt einen Fisch im Goldfischglas davor, einen Affen, ein Pferd, ein Regenwurm, ich weiß nicht genau, also ein Vogel. Und die Aufgabe für alle ist es, auf den Baum zu klettern. Wo man sagen muss, ja, das ist zwar eine gleiche Aufgabe, es ist für alle gleich, aber es ignoriert halt völlig, dass halt Menschen unterschiedlich sind. Und dieses wieder akzeptieren, dass Menschen einfach unterschiedlich sind, unterschiedlich in ihren Bedürfnissen, unterschiedlich in ihren Fähigkeiten, das ist der entscheidende Schlüssel eigentlich. Das heißt ja aber nicht, dass ich daran dann anknüpfen kann und sagen kann, naja, du bist anders, also bist du weniger wert, weil du funktionierst in diesem System nicht, sondern man müsste sagen, okay, du funktionierst zwar vielleicht in diesem System nicht, aber dafür in einem anderen System und du bräuchtest halt dieses System, du bräuchtest dieses System. Und ich gebe mal ein ganz einfaches Beispiel aus was Anschaulichem, ist jetzt auch wieder quasi symbolisch entrückt dem Ganzen. Es gibt Männer und es gibt Frauen. Jetzt zu sagen, die sind gleich, ist natürlich grundweg falsch. Trotzdem hat man das eine ganze Weile immer wieder versucht zu sagen, naja, die sind gleich, aber gemeint hat man eigentlich gleich im Wert. Das heißt, es gibt keinen sinnvollen Grund, wieso Frauen nicht wählen dürften. Es gibt keinen sinnvollen Grund, wieso sie ungleich, unfair quasi behandelt werden sollten. Aber sie haben unterschiedliche Bedürfnisse, unterschiedliche Fähigkeiten. Männer können keine Kinder bekommen. Männer können aber mit einer Stehtoilette etwas anfangen an der Stelle. So, natürlich baue ich jetzt, wenn ich Toiletten baue, für Männer spezifisch, die Toiletten vielleicht auch anders, als ich es für Frauen mache. Beide haben aber eine Kompromisslösung wiederum auch an der Stelle. Und so muss ich das Ganze halt irgendwie anfangen zu betrachten. Jetzt zu sagen, im Durchschnitt sind Männer und Frauen mal ignoriert quasi alle Menschen so, auf eine gewisse Weise würde bedeuten, dass ich komplett ignoriere, dass es Männer gibt und dass es Frauen gibt. Und bei Männer und Frauen, das ist eigentlich so das prominenteste Beispiel für sogenannte Normvarianten. Das heißt, man geht bei beiden davon aus, dass das normale Varianten sind. Das heißt, da ist nichts im Sinne von, die Frau ist der defekte Mann oder der Mann ist die defekte Frau sozusagen. Oder beide sind defekt, weil sie quasi nicht dem Mittelwert zwischen Mann und Frau entsprechen. Das wäre ja absurd. Also da akzeptieren wir das ja. Genauso bei so Augenfarben, Haarfarben oder dergleichen. Nur in dem ganzen Psychologie- und auch Medizinbereich tun wir uns noch an vielen Stellen sehr schwer damit. Da sind wir halt davon geprägt, dass es halt die statistische Norm gab und dann gab es halt Abweichungen davon und die wurden halt als Problemfehler und dergleichen halt klassifiziert, weil sie halt potenziell Probleme machen können in einer Welt, die auf diese Norm ausgelegt ist. Und aus dem Autismusbereich hat man nun eben diese Neurodiversitätsdefinition geprägt, die inzwischen aber halt auch für viele andere Bereiche angewendet wird. Ausgangspunkt davon ist eigentlich, dass die genetische Vielfalt dazu führt, dass es sehr viele unterschiedliche Gehirne gibt. Das ist aber nur einer der Faktoren. Trotzdem allein die Gene sind so umfassend quasi, die daran beteiligt sind, bei der Strukturierung und Ausgestaltung des Gehirns, dass es da extrem viele Varianten gibt. Weitere Punkte sind sicherlich Epigenetik, komme ich auch noch in einer Episode drauf, weil es sehr spannend ist in vielen Bereichen, aber auch Erfahrungen. Also das heißt, die Erfahrungen, die ich schon von klein auf mache, verändern die Gehirnstruktur. Und das ist nebenbei bemerkt, aber auch das kommt in einer Episode demnächst vor. Das ist einer der entscheidenden Merkmale eigentlich des Menschen, dass er eine sehr hohe Anpassungsfähigkeit nach der Geburt noch hat. Er quasi ein bisschen unfertig auf die Welt kommt. Das heißt, ich habe verschiedene Faktoren. Es können auch so Faktoren wie natürlich irgendwelche Vergiftungen, Verletzungen und so weiter natürlich noch Änderungen an Gehirnstrukturen verursachen. Da mag man dann vielleicht schon am ehesten von irgendwie Krankheit oder Störung oder Abweichung reden, weil das dann oft Sachen sind, die halt ja ein bisschen aus der Reihe schlagen. Aber man kann auch das noch im weiteren Bereich eigentlich durchaus dazu zählen. Vor allem muss man aber dazu zählen, alles, was jetzt an Traumata und dergleichen passiert, die tatsächlich Auswirkungen in den Gehirnstrukturen haben. Also das heißt, das ist nicht nur ein, sind nicht nur schlechte Gedanken vielleicht, die dann jemand hat und einfach loslassen sollte. Ja, nach dem Motto, lass das doch einfach los, denk doch da einfach nicht mehr dran. Das sagt jemand, der nicht weiß quasi, wie das wirklich ist und der vor allem nicht verstanden hat, dass sich wirklich grundlegende Unterschiede in Gehirnstrukturen ergeben, die andere Voraussetzungen schaffen für jemand. Also Menschen können dann unterschiedliche Dinge, können dann Dinge unterschiedlich gut. Und das ist einer der größten Missverständnisse, dass wir oft annehmen, dass jeder etwas genauso gut oder schlecht könnte wie wir selber. Also Beispiel, aufräumen oder pünktlich sein. Jemand, der mit beiden keine großen Probleme hat, sagt, ja, mach's doch einfach. Missversteht völlig, dass jemand anders vielleicht damit ein großes Problem hat, der dafür aber vielleicht in der Lage ist, tolle mathematische Leistungen zu bringen, die der andere wiederum nicht hinkriegt. Ja, also es gibt ja, könnte tausende von Bereichen aufzählen, letztlich wo jemand gut oder schlecht ist. So, und die Problematik ist nun, und das werde ich sicherlich in ein paar Folgen immer wieder wiederholen, wenn ich annehme, dass alle etwas gleich gut können wie ich und ich jetzt nun ein Verhalten bei jemand anderem bemerke, dann bemesse ich es oft einfach daran, wieso ich quasi das Verhalten zeigen würde. Das heißt, tue ich mir jetzt zum Beispiel mit Mathe wahnsinnig leicht und jemand anders extrem schwer, dann könnte ich demjenigen unterstellen, dass ich sage, ja, du bemühst dich halt nicht entsprechend. Ja, streng dich doch mal an mit Mathe, das ist nicht so schwer, das kann man doch leicht sehen. Du willst ja nur nicht. Oder du machst es nur, um mich zu ärgern. Oder du machst es quasi, weil du mir zeigen willst, quasi, wie wenig du mich oder Mathematik respektierst. Das könnte ich alles unterstellen. Wenn ich annehme, der muss sich doch genauso leicht tun wie ich. Und weil er offensichtlich aber irgendwie da nicht so funktioniert, muss das einen Grund haben. Der muss eine Intention damit verfolgen, sozusagen, die ich da unterstelle. Und das ist eines der größten Missverständnisse, die wir an ganz vielen Stellen immer wieder haben, dass wir anderen Leuten unterstellen, dass sie eine bestimmte Intention verfolgen, weil diese Intention in uns bestehen würde, wenn wir das Verhalten zeigen. Also, wir machen implizite Annahmen darüber, warum jemand etwas gut oder schlecht oder auf diese Weise macht. Und machen diese Annahmen basierend auf dem, wie wir die Situation erleben würden. Und das kann auch dahingehend sein, dass man sagt, boah, das ist doch schlimm für dich, diese Situation. Also keine Ahnung, da in einem so ordentlichen Haus zu leben irgendwie, da ist ja kein einziges Ding liegt da irgendwie rum, das ist komplett tot, da ist ja alles komplett steril und so weiter, das ist ja furchtbar. Das kann dir doch nicht gut gehen damit. Und genauso kann man das andersrum machen, dass man sagt, in einem Haus, in dem ziemliches Chaos ist, lauter Sachen irgendwie rumstehen und dergleichen, das kann doch nicht gut sein, dir geht's doch damit nicht gut. Jedes Mal steckt die Annahme dahinter, dass man sagt, okay, wäre ich in der Situation, wie ginge es mir dabei? Und man missversteht dabei völlig, dass jemand anders vielleicht andere Bedürfnisse hat, mit anderen Sachen zurechtkommt. Also es gibt Leute, die kommen mit einer sterilen Umgebung vielleicht wunderbar klar, die tun sich aber mit Chaos sehr schwer, die haben quasi ein Defizit beim Tolerieren von Unordnung. Es gibt aber auch Leute, die haben ein Problem damit, mit zu großer Ordnung quasi und Sterilität und haben da ein Defizit quasi, das zu akzeptieren. So könnte man es als Defizit erklären. Man könnte aber auch sagen, die haben einfach ein Bedürfnis nach Ordnung oder sie haben ein Bedürfnis nach vielen anderen Dingen, die dazu führen, dass eben die Ordnung nicht zum Tragen kommt. Also ich persönlich favorisiere inzwischen eigentlich ganz stark und eindeutig die bedürfnisorientierte und fähigkeitsorientierte Betrachtung, weil sie viel konstruktiver ist und viel stärker die positiven Entwicklungsmöglichkeiten aufzeigt, sowohl bei den einzelnen Leuten als auch untereinander. Und insofern ist diese Neurodiversitätsgeschichte eine sehr sinnvolle Betrachtung. Sie wird ein bisschen missverstanden oder vielleicht auch in den sozialen Medien manchmal so ein bisschen lustig übertrieben und so weiter oder zu sehr vereinfacht, indem man sagt, naja, es gibt neurotypische und es gibt neurodivergente. Da kommen wir jetzt genau zu diesem Wort wieder, Neurodivergenz. Also Neurodiversität heißt einfach, alle sind verschieden. Neurodivergenz sagt, ich habe Leute, die abweichend sind von der Norm und neurotypische liegen quasi in der Norm. Und es ist natürlich nicht richtig, dass es genau diese zwei Leute gibt oder diese zwei Arten von Leuten gibt. Und auch neurotypische liegen halt nie, sind, also es gibt nicht den einen neurotypischen Typ quasi, sondern auch die sind in sich sehr vielfältig. Aber sie haben halt vielleicht ähnliche Bedürfnisse und Fähigkeiten oder liegen da halt in einem gewissen nahen, engen Toleranzbereich, der sie halt kompatibel macht mit bestimmten Umgebungen. Und ja, insofern ist es ein Begriff oder Begrifflichkeiten, die kann man schon verwenden. Das heißt, wenn ich jetzt vielleicht auch von neurotypisch spreche, dann spreche ich wirklich von Leuten, die halt in der Alltagswelt gut klarkommen, für die sie eher ausgelegt ist und die sich da eher so wohl drin fühlen, dass sie gar nicht auf die Idee kommen, dass es eine Abweichung davon geben könnte, die insofern vielleicht halt auch viele Fehlinterpretationen machen und dadurch, ohne dass sie es vielleicht wollen, sehr intolerant reagieren auf andere, die ja ein anderes Erleben haben, andere Bedürfnisse, aber auch andere Fähigkeiten haben. Und Neurodivergente weichen eben halt von dieser Norm ab, tun sich damit halt in vielen Umgebungen, die bei uns geprägt sind, schwerer und haben dadurch zwingend oft ein besseres Verständnis für die gesamte Thematik, weil sie sich halt aus Eigeninteresse oder aus reiner Existenzgrundlage halt quasi damit auseinandersetzen mussten. Ein anderes Wort für neurotypisch ist allistisch. Ich habe das lange Zeit auch nicht gehört gehabt. Das wird so ein bisschen synonym verwendet. Das heißt, das sind so die ja normalen Leute quasi. Ja, und was Neurodivergenz angeht, also da gibt es zwischen allen Neurodivergenten schon gewisse Gemeinsamkeiten, die allein aus dem Erleben der Abweichung heraus resultieren. Es gibt allerdings auch viele große Unterschiede. Das heißt, auch Neurodivergente sind quasi keineswegs alles gleich. Auf so ein paar Grundtypen werde ich da noch eingehen. Wie gesagt, immer mit dem Zusatzgedanken, es gibt eben nicht diese klaren, festgelegten Typen, sondern es ist alles ein großes, komplexes Spektrum. Trotzdem machen wir halt gewisse Vereinfachungen. Wenn wir uns dessen bewusst bleiben, dass es nicht diese, ja, nicht ganz so simpel ist, wie man es manchmal vielleicht formuliert und dass da eine gewisse Unschärfe immer dabei ist, kann man das schon machen, das ist ganz hilfreich. Man darf schon auch generalisieren, das machen Menschen überall und immer. Und das letztlich auch eine gewisse Stärke, weil wir halt dann einfacher gewisse Regeln und Konstrukte bilden können. Wir dürfen halt nur nicht den Fehler machen, dann zu denken, dieses Modell, was wir im Kopf bauen von so generalisierten, einfachen Typen und Verfahren, wäre dann wirklich die Realität schon und würde insofern sich zwingend überall wiederfinden müssen. Ja, das war zum Thema Neurodiversität mal so ein Grobeinstieg. Ich werde auf das Thema sicherlich noch öfters kommen. Ich hoffe, es ist einigermaßen zumindest klar geworden, irgendwie in welche Richtung es geht. Und wir haben jetzt zumindest mal so eine kleine Grundlage geschaffen für weitere Episoden und Folgen, die dann darauf ein bisschen aufsetzen können. Ja, insofern hoffe ich, wir sehen und hören uns dann bei einer der nächsten Episoden wieder, wenn ich dann auch etwas stärker nochmal auf Anpassung, auf Epigenetik, auf Autismus und ADHS eingehe. Wenn ihr Fragen dazu habt oder Anregungen oder eigene Beiträge, könnt ihr euch natürlich gerne melden, immer über die Webseite evomentis.de. Da findet ihr auch Kontaktinformationen. Oder falls ihr mich anderweitig persönlich kennt oder dergleichen, natürlich auch immer gerne. Das heißt, wenn ich mit meinen Hauptthemen so durch bin, bin ich auch noch mal offener dafür, dann in weitere Themen rein zu vertiefen. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Evomentis. Evomentis.